Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Die Viertelfinals bei Frauen und Herren stehen fest. Und während man sich bei den Männern die Frage stellt, wer kann denn jetzt noch Novak Djokovic schlagen, ist bei der Frage, wer gewinnt das Turnier bei den Frauen, die Antwort noch nicht so ganz klar. Da sind richtig gute Viertelfinals dabei. Mein Name ist Andreas Thies. Herzlich willkommen erstmal zur neuen Ausgabe von Chip and Charge, unserer Vorviertelfinalausgabe. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ja, es ist für mich dann auch schon die sechste Stunde jetzt so langsam, jetzt kurz vorm Viertelfinale, aber wir haben heute nicht die ganz, ganz großen Matches gesehen, aber es bilden sich zwei sehr, sehr schöne Viertelfinals jetzt.
Genau, das war die Vorbereitung fürs Viertelfinale. Ich glaube, wir hatten ehrlicherweise ein bisschen ähnliche Situation bei den Australian Open und dann doch die Stinker-Geschichte, wo bei den Damen alles in drei durchging und bei den Herren auch fast alles, nur oder da führten viele 2-0 und haben dann irgendwie noch einen Satz abgegeben oder so. Also hoffen wir mal, dass diesmal besser läuft, aber von den Namen her finde ich jeweils richtig gute Viertelfinals.
Wir fangen heute mit den Frauen an, weil da gab es heute ein Match, das war relativ früh heute Mittag, was am Ende entschieden worden ist auf eine ganz atemberaubende Art und Weise mit einer absoluten Aufholjagd. Madison Keys, Philipp hat sie ins Finale getippt, spielte gegen Mira Andreeva, 16 Jahre alt, absolutes Phänomen, hatte die Australian Open bei den Juniorinnen gewonnen und seitdem hatte sie ihren Siegeszug angetreten und der war wirklich beeindruckt. Und hier führte sie im ersten Satz oder hatte den ersten Satz schon gewonnen gegen Madison Keys mit 6-3, führte im zweiten Satz mit 4-1 einen Break, aber dann auch 40-30. Und dann nahm Keys das Heft in die Hand und auch so ein bisschen vielleicht mit dem Mut der Verzweiflung ist sie dann ans Netz gegangen, hat sie dann offensiver gespielt und hat am Ende mit 3-6, 7-6, 6-2 gewonnen. Am Ende gab es noch eine strittige Situation, über die sprechen wir gleich. Aber Philipp, Madison Keys ab dem Moment, wo sie deutlich offensiver war und wo sie vielleicht dann auch sagte, ach, egal, ich habe jetzt eh nichts mehr zu verlieren, da wurde sie dann auf einmal die bessere Spielerin.
Ja, und unterstreichen wir mal, was du gesagt hast, wenn wir jetzt auf den ersten Satz gucken, da ist sie sechsmal ins Netz gekommen, einen Punkt von gewonnen und dann ab dem zweiten, zählen wir die Zahlen mal kurz zusammen, sind es 24 von 36 und das ist mal, was man einen Taktikwechsel nennt. Mhm. Und an sich war das Match immer auf dem Schläger von Keys. Wenn Keys in Topform spielt, auf dem Rasen, dann besiegt sie Andreeva. Das mag nicht immer so bleiben, aber ich glaube, bei der im Moment in Konstellation ist es so. Aber Andreeva weiß auch schon in ihrem eher jungen Alter, wie sie das Leben sehr schwer macht für Gegnerinnen von dem Kaliber von Keys. Und die hat ja dann nachher auch im On-Court-Interview gesagt, naja, wer will schon gegen die 16-Jährige verlieren, ist ja dann schon auch eher unangenehm, ne? Und kann ich auch total verstehen, dass es unangenehm ist, wobei wir uns auch daran erinnern können, Keys war auch eine von denen, die ganz jung durchgebrochen ist, nicht auf dem Niveau von Andreeva war, aber die war auch mal eine von den wirklich jungen Wilden. Und Keys gegen wenige Spielerinnen, glaube ich, muss sie was fürchten, wenn sie in der Lage ist, ihr Offensivtennis durchzuziehen. Da würde ich jetzt Andreeva mit einschließen, aber es war verdammt knapp und hätte auf jeden Fall auch daneben gehen können.
Ja, es wäre ja auch beinahe daneben gegangen. Wie gesagt, 40-30 und 4-1 führte sie im zweiten Satz und dann kam Madison Keys und was ich gesagt habe, mit dem Mut der Verzweiflung. Aber viele haben vielleicht Mira Andreeva noch nicht gesehen und ich habe sie mir heute ganz genau angeschaut und immer das, was bei den Beobachterinnen und Beobachtern aus den USA oder England dann immer kam, war Tennis-IQ und Tennis-IQ. Sie hat eine sehr, sehr kontrollierte Art, wie sie Tennis spielt. Sie hat eine wunderbare Rückhand, die sehr, sehr stark ist. Das Einzige, was mir aufgefallen ist an Schwächen, ist nach wie vor der Aufschlag, glaube ich. Und wenn sie in der Vorhand wirklich tief angespielt worden ist oder wenn sie ins Laufen kommen musste mit der Vorhand, dass sie dann schon mal Fehler gemacht hat. Aber ansonsten hat sie ein sehr, sehr gutes Allround-Spiel, möchte ich sagen, und kann aus jeder Ecke des Platzes kann sie Winner schlagen. Also das ist schon sehr beeindruckend, was sie spielt.
Ja, ich würde sagen, klassische moderne Tennisschule. Die Schwäche eher auf der Vorhand und Probleme beim Aufschlag. Das ist ja so ein bisschen auch das Bollettieri-Phänomen. Da sind viele, die haben einen eher schwachen Aufschlag damals aus den Juniorenwettbewerben rausgekommen. Bei vielen ist es besser geworden. Ich würde auch davon ausgehen, dass bei Andreeva besser werden wird. Was sie aber wirklich schon mitbringt, ist eben diese Spielintelligenz. Und das kann sie A, weil sie die spielerischen Voraussetzungen hat. Sie hat wirklich tolle Topspin-Schläge, finde ich, mit denen sie einen Court beherrschen kann. Einfach indem sie die Länge auf dem Court bestimmt und auch bestimmt viel breiter wird. Und sie hat eine extrem gute Antizipation dafür, was die Gegnerin machen. Und sie kann eben nicht gegen jede Gegnerin, jetzt zum Beispiel gegen die Endpower von Keys, kann sie jetzt nicht viel ausrichten. Aber ich glaube, gegen die Mittelklasse darunter kann sie jetzt schon dafür sorgen, dass denen das Leben extrem unangenehm gemacht wird. Und jetzt wissen wir auch, nur weil sie mit 16 so gut ist, heißt das nicht, dass sie mit 20 doppelt so gut ist. Ich meine, wir gucken auf Coco Gauff, die ist eine etablierte Top-10-Spielerin, aber es war jetzt auch nicht so, dass die jetzt jedes Jahr einen Riesensprung gemacht hat, sondern die war einfach ein athletisches Ausnahmetalent und eine sehr gute Tennisspielerin und das ist auch so geblieben. Und das mag bei Andreeva auch der Fall sein, aber sie ist jetzt schon vom Niveau zumindest eine Top-50-Spielerin. Und das ist ja in dem Alter, egal wie weit es noch nach oben geht, sehr beeindruckend.
Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist ihre Fähigkeit, nicht so ganz viel an sich rankommen zu lassen, also Emotionen nicht ganz so sehr an sich rankommen zu lassen. Sie hat sich geärgert zwischendurch, hat eine Verwarnung bekommen, weil sie den Schläger geschmissen hat. Und da sind Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter auf dem Rasen angehalten, sofort Verwarnungen zu geben. Auch der Schläger muss nicht zerbrochen sein, dann gibt es schon Verwarnungen, weil dieser Rasen einfach das nicht schafft, diese Schläger schmeißen, dann zu überstehen. Und dann geht der Rasen dort an den Stellen kaputt. Und deswegen werden alle Spielerinnen und Spieler immer wieder darauf hingewiesen, schmeiß nicht deinen Schläger. Das ist nicht gut. Und dann gab es in der Situation beim 5:2 im dritten Satz und Einstand gab es eine Situation, da ist Andreeva ins Stolpern gekommen. Und da hat sie ihren Schläger, naja, so ein bisschen zum Schutz dann auch weggeworfen. Und das sah so aus in der normalen Geschwindigkeit. Ich habe dann auch gedacht, oh, das letzte Mal lieber sein, weil das ist ein Schlägerschmeißen, das gibt eine Verwarnung. Und sie bekam dafür auch eine Verwarnung und dann einen Punktabzug, sodass es sofort Matchball gab für Madison Keys. In der Zeitlupe habe ich dann gedacht, naja, sie wollte eigentlich nur ihr Gleichgewicht behalten und hat den Schläger vielleicht so ein bisschen aus Vorsicht weggeschmissen und sah total doof aus. Andreeva hat am Ende der Schiedsrichterin nicht die Hand gegeben, weil sie sauer war ob dieser Entscheidung. Ich konnte sie in Realgeschwindigkeit nachvollziehen. Wie ging's dir?
Ah, jetzt haben wir die älteste und die jüngste Spielerin, die nachher die Hände nicht schütteln. Nach einem eher unglücklichen Matchende. Ja, also erstmal, das mit dem Rasen stimmt auf jeden Fall. Das wird auch so an die Spieler und Spielerinnen kommuniziert. Vielleicht mag sich der oder die andere noch erinnern, als damals Fabio Fognini hier mal auf dem Rasen rumgehackt hat. Ich glaube, es waren annähernd 30.000 Pfund Strafe, die er bekommen hat. Und das war damals quasi das ganze Preisgeld für die erste Runde. Also das ist in den Spieler- und Spielerinnenkreisen klar. Das dürfte auch zu ihr durchgedrungen sein. Und daher die Erstverwarnung, glaube ich, ist für alle auch passt so. Die zweite ist jetzt eben die große Frage. Da haben wir jetzt natürlich wirklich den Vorteil, wir können die Zeitlupe sehen. Mhm. Das kann Stuhlschiedsrichter, Stuhlschiedsrichterin nicht. Gibt immer wieder Bestrebungen, da eine Art von VAR einzuführen, wo sie sich strittige Szenen angucken können. Aber ich weiß nicht, ob diese Entscheidung dann zurückgenommen worden wäre. Denn ja, wahrscheinlich ist er zum Selbstschutz geflogen, aber er ist jetzt ja auch nicht einfach nur sanft hingefallen, sondern es gab ja schon eine gewisse Schwungbewegung und ja. Ich denke, das hat am Ende dann zur Strafe geführt.
Ja, es hat zur Strafe, wie gesagt, in Normalgeschwindigkeit kann ich komplett nachvollziehen und als ich die Zeitlupe gesehen habe, habe ich gedacht, naja, vielleicht hätte man da noch Gnade vor Recht ergehen lassen können, aber die Schiedsrichterin hat am Ende nicht Gnade vor Recht ergehen lassen und wir können allerdings auch dazu sagen, wahrscheinlich hätte Madison Keys das Match trotzdem gewonnen.
Ja, also zu dem Zeitpunkt war sie dann ja auch die klar bessere Spielerin. Das können wir festhalten. Da ist Andreeva dann auch einfach ein bisschen die Puste ausgegangen nach dem zweiten Satz. Und das ist ja auch kein Wunder. Das ist ein bisschen eine Wiederholung von dem, was wir bei den French Open gegen Coco Gauff gesehen haben, wo sie ja einen sehr intensiven ersten Satz gewonnen hat, dann auch im zweiten am Anfang, naja, mindestens ebenbürtig war. Und dann ist sie die Luft ausgegangen. Hier auch. Und das darf und sollte auch kein Wunder sein, dass das passiert. Und das sind dann eben genau die Sachen, die sie noch lernen kann.
Madison Keys steht im Viertelfinale und trifft dort jetzt auf Arina Sabalenka. Die hatte heute vielleicht auch erstaunlich wenig Probleme mit Ekaterina Alexandrova. Sie hat am Ende mit 6:4 und 6:0 gewonnen und eigentlich war alles, war alles dafür bereit, eine spannende Partie herzubringen. Aber ab dem Break im ersten Satz, wo Sabalenka dann den Satz gewonnen hatte, ging es eigentlich nur noch in eine Richtung. Am Ende steht ein 6:4 und 6:0, ein hoch verdienter Sieg. Ich habe mich länger gefragt, wieso konnte Alexandrova mit dieser Power nicht mithalten, weil sie hat ja eigentlich das Spiel, um Rhythmus zu brechen, um selber dann auch mal in die Offensive zu gehen, um das Spiel dann an sich zu reißen. Das hat sie heute zu keiner Phase des Matches geschafft.
Ja, und es waren ja wirklich fast zwei Matches. Wir haben einmal das 4-4 und danach ein 8-0. Mhm. Also das hat sich jetzt, glaube ich, in der 8-0-Igkeit auch nicht angedeutet, dass das so passieren würde. Vielleicht hätten wir da jetzt eher noch zwei, drei Spiele für Alexandrova erwartet. Ich glaube, da sind zwei Faktoren drin. Also das eine ist, Sabalenka hat gut aufgeschlagen und der Aufschlag von Alexandrova ist jetzt kein Top-10-Niveau. Der ist ein bisschen weiter hinten angesiedelt und vielleicht auch einer der Gründe, warum sie ein bisschen anfälliger ist in ihren Resultaten. Und ich glaube, das andere ist, dass Sabalenka ein bisschen mehr Spin und ein bisschen mehr Sicherheit in den Grundschlägen drin hat. Alexandrova muss wirklich fast auf den Winner gehen, weil die Schläge sind flach, die sind hart. Und wenn sie das zurückbekommt, dann glaube ich, spürt sie selber einen Druck, zu schnell auf den Winner gehen zu müssen, während Sabalenka eben doch mit dem Spin mehr kontrollieren kann. So würde ich das jetzt mal interpretieren, was da heute passiert ist. Auf der anderen Seite, Alexandrova hat in der Vergangenheit schon gegen Sabalenka gewonnen, auch auf dem Rasen. Also unmöglich ist es nicht, aber ich glaube, wir können herausstreichen, es war eine richtig gute Leistung von Sabalenka.
Das war eine richtig gute Leistung und sie trifft ja jetzt auf eine andere Powerspielerin im Viertelfinale, auf Madison Keys, und da bin ich sehr gespannt, wie dieses Spiel dann, wie diese beiden Spielarten dann zueinander passen und wer dann der anderen geht oder wer der Gegnerin dann so ein bisschen die Power wegnimmt, beziehungsweise auch die Zeit wegnimmt, um deren eigene Power dann anzubringen.
Ja, und Keys sieht eigentlich immer ganz gut aus gegen andere Powerspielerinnen, wenn man so ein bisschen auf ihre Ergebnisse draufschaut. Probleme kommen ja eher dann gegen die Konterspielerinnen oder gegen die superathletischen Spielerinnen, wie Andreeva eine ist. Also ich glaube nicht, dass Keys dort einknicken wird. Ich glaube, dass das, naja, die Möglichkeit des High-End-Tennis, sagen wir mal so, die liegt am Ende bei Sabalenka. Ich glaube, die ist, wenn alles zusammenkommt, besser. Aber ich glaube auch, dass Sabalenka eine gute bis sehr gute Leistung wird bringen müssen, um das zu gewinnen. Und es wäre jetzt kein Schock, wenn Keys sich das Match holt.
Natürlich wäre es kein Schock. Ja, das wäre auch gut für deinen Tipp, für deinen Finaltipp.
Ja, aber mein Tipp ging ja damals noch davon aus, dass Sabalenka irgendwie in den ersten zwei Runden rausfliegt. Also mit dem im Hinterkopf und ein bisschen re-evaluieren muss ich daher ja schon.
Madison Keys gegen Aryna Sabalenka ist eins der Viertelfinals. Die anderen beiden Achtelfinals, die waren dann eher spannungsarm. Elena Rybakina profitierte von der Aufgabe von Beatrice Haddad-Mahia, die mit einem Rückenleiden beim Stand von 1:4 unter Tränen aufgeben musste. Das war sehr schade, weil ich hatte mich auf das Match gefreut. Ich hatte mich sehr gefreut darauf, ob Haddad-Mahia dem Tennis von Elena Rybakina, die ja vor Selbstvertrauen strotzt, gerade auf diesem Rasen in Wimbledon, ob sie dem was entgegensetzen könnte. Aber es war, ja, da braucht man nicht viel zu sagen, sportlich. Es war leider bitter, dass Haddad-Mahia zu keinem Zeitpunkt fit schien während dieses Matches.
Er sah fast aus wie ein Hexenschuss, ne? Ja. In der Form, wie sie sich dran gegriffen hat und ja, eigentlich auch sofort gemerkt hat, dass es nicht weitergeht. Und ja, du sagst, was soll man dazu groß sagen? Ist bei 3-1 passiert. Wer weiß, wie es am Ende ausgegangen wäre. Haddad-Mahia hat in diesem Jahr sehr gut gespielt gegen Rybakina, aber ja. War ein 4-1 und ich glaube, mehr können wir jetzt nicht dazu sagen, haben jetzt aber ja ein Viertelfinale, auf das wir uns freuen können.
Genau, und das ist nämlich eine Neuauflage des Finals von letztem Jahr. Ons Jabeur hat gegen Petra Kvitova mit 6:0 und 6:3 gewonnen. Und das überrascht mich in seiner Deutlichkeit, weil Petra Kvitova hatte hier ein gutes Turnier gezeigt. Jasmin Paolini, gut in der ersten Runde, da hatte sie ihre Probleme, aber dann gegen Alexandra Sasnovic, Natalia Stevanovic und gegen die beiden Spielerinnen hatte sie eigentlich wenig anbrennen lassen. Hier hatte sie heute keine Chance. Ons Jabeur hat von der ersten Sekunde an aufs Gas gedrückt und hat dann am Ende ganz klar gewonnen und ohne jegliche Probleme. Und Petra Kvitova konnte hinterher nur noch ans Netz gehen und gratulieren und sagen, okay, da warst du heute deutlich besser.
Ja, und es ist ja an sich ein kurioses Match, weil wenn wir nachher drauf schauen, Jabeur bekommt 38% ihrer ersten Aufschläge rein. Das ist ein Ding bei Jabeur, das passiert immer wieder. Kvitova bekommt 62% erste Aufschläge rein. Und die Zahl der gewonnenen Punkte gegen den Aufschlag der Gegnerin sind quasi genau andersrum. Also Jabeur gewinnt über 60% der Punkte gegen den Aufschlag von Kvitova und Kvitova gerade mal 36 gegen den von Jabeur. Also da sieht man schon die Ineffektivität in Kvitovas Spiel heute. War keine gute Leistung, das können wir festhalten, war aber eine gute Leistung von Jabeur. Und ich glaube, es gab eine durchaus wackelige Phase. Das war so, dass sie ja mit 6-0 und ich meine 4-1 im zweiten Satz führte. Dann kam Kvitova nochmal ran und da hat Jabeur, finde ich, dann wirklich gezeigt, warum sie hier im Viertelfinale steht und warum sie auch in den letzten 12 Monaten 2 Grand Slam-Finals erreicht hat, weil sie dann stabil genug war. Kvitova ist dann eher so ein bisschen jetzt nicht auf Defensive ausgegangen, aber hat schon relativ viele Bälle versucht reinzubekommen, nachdem sie sich in diese Möglichkeit wieder zurückmanövriert hatte. Und dann, finde ich, hat Jabeur das gut gemacht, ist geduldig geblieben, hat die entscheidenden Winner gesetzt, ist da nicht zu viel Risiko gegangen, sondern hat sich quasi gut bewegt und geschaut, dass sie die Bälle so unterbekommt, wie es sein musste. Und das fand ich beeindruckend, hat dann das letzte Spiel quasi, also ich rede jetzt hier so von der Phase wirklich so von 4-2 bis 5-3, das war für mich das Beeindruckende und da hätte es sich, glaube ich, drehen können, aber da war sie zu stabil und ja, insgesamt eine Enttäuschung von Kvitova, aber es gab ja auch einen Grund, warum wir die ganze Zeit so skeptisch waren, weil sie es eben ehrlicherweise in Grand Slam Turnieren jetzt in den letzten Jahren nicht mehr unbedingt gebracht hat und Jabeur, das muss man sagen, nachdem ja die letzten Monate ein bisschen enttäuschend verlaufen waren, weil sie so lange verletzt war und dann bei den French Open sah das schon ganz gut aus, aber war dann am Ende auch nicht das, was sie wollte und jetzt hat sie sich hier genau in die Situation gebracht, die sie haben wollte. Kann immer noch den Wimbledon-Titel gewinnen, wird extrem schwer, weil es harte Gegnerin werden, aber chancenlos ist sie nicht, auch nicht gegen Rybak in einer nächsten Runde.
Also ich war vorher dem Turnier, war ich nicht überzeugt von uns Jabeur, weil ich gedacht habe, sie war lange verletzt und hatte immer wieder ihre Wehwehchen und hatte auch nicht so richtig viele gute Turniere gespielt. Was sie jetzt allerdings hier zeigt momentan in diesem Turnier bislang, das beeindruckt mich schwer. Auch dieser Sieg gegen Bianca Andreescu in 3 Sätzen, wo sie wirklich die Nerven bewahrt hat und wo sie von Andreescu an den Rand einer Niederlage gebracht worden war. Vielleicht war das ja so ein Anzünder für sie dann jetzt nochmal in der zweiten Woche des Turniers. Ich bin extrem gespannt auf dieses Viertelfinale gegen Elena Rybakina.
Ja, und das Spannende ist ja auch, wir wissen in der Theorie, wie gut Jabeur auf dem Rasen ist. Aber wenn wir jetzt aufs letzte Jahr zurückschauen, dann hat sie schon eine eher glückliche Auslosung gehabt. Also da war jetzt nicht die schwersten Gegnerinnen vor dem Finale dabei und da ist sie dann ja auch als Favoritin reingegangen. Und wenn wir jetzt auf dieses Jahr drauf gucken, dann hat sie, finde ich, eine schwere Auslosung gehabt, hat beeindruckend gespielt, geht jetzt als ziemlich klare Außenseiterin ins Match gegen Rybakina rein, muss sie aber meiner Meinung nach nicht. Ja, Rybakina hat mittlerweile einen noch besseren Aufschlag, aber Rybakina ist auch noch nicht wirklich getestet worden in diesem Turnier und das würde ich erwarten, dass Jabeur das schon bieten kann. Einen Test, wo Rybakina wahrscheinlich die beste Leistung des bisherigen Turniers wird abrufen müssen.
Ons Jabeur gegen Elena Rybakina, Madison Keys gegen Arina Sabalenka, das ist die untere Hälfte. In der oberen Hälfte morgen Iga Świątek gegen Irina Świątek und Jessica Pegula gegen Markéta Vondrousova. Wenn du mir das Viertelfinale vor dem Turnier so gezeigt hättest, hätte ich gesagt, nehme ich auf der Stelle.
Ja, und sind ja wirklich das, was so lange gefehlt hat. Alle Topspielerinnen sind noch dabei, alle Topspielerinnen sind in guter Form dabei. Die jetzt nicht ganz weit oben in der Setzung sind, laufen mindestens unter gefährlich und ja, ich halte es immer noch für eine eher offene Geschichte, wer das hier am Ende jetzt wirklich gewinnt. Also ich habe jetzt auch kein Gefühl in die eine oder andere Richtung.
Ich im Moment auch nicht. Also das kann wirklich in alle Richtungen noch gehen. Das ist das Viertelfinale der Frauen. Lass uns gerade einen kurzen Blick aufs Viertelfinale der Frauen im Doppel bringen. Da sind noch nicht alle 8 Viertelfinalistinnen sind da noch nicht zusammen, aber Barbora Strizova und Zhuai Zhi haben hier wieder das Viertelfinale erreicht, treffen jetzt in einem ganz interessanten Duell auf Caroline Garcia und Luisa Stefani. Die haben nämlich heute Barbos und Flipkens besiegt. Kirsten Flipkens hat heute ihre Karriere beendet. Da können wir auch nochmal gerade ein Wort zu sagen. Die hat heute ihre Karriere beendet.
Ah, ich dachte, wir sprechen nur wegen Zhuai Zhi darüber.
Nein.
Nein, Kirsten Flipkens, die ja hier mal Juniorinnen-Siegerin war, weiß aber auch nicht mehr das Jahr, muss aber frühe 2000er gewesen sein und die ja damals dann in diesem fast legendären Halbfinale beteiligt war mit Lisicki, mit Bartoli, mit Kvitova damals? Ich glaube, waren die 4, die daran beteiligt waren, eine sehr gute Rasenspielerin, der am Ende die Power gefehlt hat, um wirklich dauerhaft was auf den anderen Belegen zu reißen, aber ein wirklich schönes, elegantes Spiel und ja, gucken wir. Ich kriege hier nämlich gerade das Damen-Doppeldraw nicht geöffnet. Von daher muss ich mir noch mal kurz helfen. Irgendwie die Wimbledon-Seite will mir heute hier nicht helfen.
Kirsten Flipkens und am Ende hat Kirsten Flipkens mit Timian Babos zusammengespielt und sie haben im Achtelfinale gegen Caroline Garcia und Luisa Stefani verloren. Ich wollte noch einmal gerade auf das britische Doppel Baines-Lumsden zu sprechen kommen, die hier mit einer Wildcard angetreten waren, hatten in der ersten Runde Danilina und Zhu, die an 11 gesetzten Spielerinnen rausgenommen, dann gegen Linette und Parra gewonnen, 6-4, 6-4 und heute gegen Runchakova und Michalikova gewonnen in 3 Sätzen und das ist das erste rein britische Frauendoppel im Viertelfinale seit 1983. Damals waren es Joe Dury und Anne Hobbs, die das Viertelfinale erreicht haben. Die haben dann auch noch das Halbfinale im Doppel erreicht und haben dann gegen Martina Navratilova und Pam Shriver damals verloren. Das zum Frauendoppel. Wir werden in den nächsten Tagen dann auch wieder einen genaueren Blick drauf werfen. Kommen wir gleich zu den Herren nach einer kurzen Pause.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Carlos Alcaraz, Holger Rune, Daniil Medvedev und Chris Eubanks sind die 4 Viertelfinalisten in der oberen Hälfte. Während man 3 Namen dort erwartet hätte, beziehungsweise gesagt hätte, okay, wenn die da sind, dann wundert mich das nicht, ist der 4. Name eine komplette Überraschung. Chris Eubanks, 3-6, 7-6, 3-6, 6-4, 6-4 hat er gegen Stefanos Tsitsipas gewonnen. Es war eine fantastische Partie, die Eubanks heute abgeliefert hat. Er hat völlig ohne Druck aufgespielt und hat Stefanos Tsitsipas diese Niederlage beigebracht. Für Tsitsipas eine große Enttäuschung, aber wie gut und wie frei aufgespielt hat heute Christopher Eubanks.
Ja, und er hat nachher was Wahres gesagt. Ist nicht so wichtig, die meisten Punkte zu gewinnen, sondern die wichtigen Punkte, weil er hat am Ende 12 Punkte weniger. Das ist schon relativ viel in einem 5-Satz-Match. Und es war auch ein Match, wo ich sagen würde, in den ersten 3 Sätzen Tsitsipas der klar bessere Spieler war. Da hat er einfach den Tiebreak im 2. Satz weggegeben, in einem unnötigen Doppelfehler. Davon ab, aber war er der bessere Spieler hier auf dem Platz bis wirklich ziemlich genau zu Beginn des 4. Satzes. Und dann hat Eubanks eine Phase begonnen, wo er unglaublich offensives Tennis gespielt hat, sehr viel getroffen hat, sehr viele auch beeindruckende Winner geschlagen hat und die Phase hat ihm gereicht, um das Match zu gewinnen. Und es war, wie du gesagt hast, sehr unterhaltsam, sehr spannend, hätte allerdings auch gut in, anderthalb Stunden in den 3 Sätzen für Tsitsipas vorbei sein können.
Ja, dieser zweite Satz, dieser Tiebreak im 2. Satz, der war, glaube ich, ein Knackpunkt, wo Eubanks dann, er ist insgesamt über 70 Mal ans Netz gegangen, wo Chris Eubanks dann ja auch so ein bisschen komplett ohne Druck, was ich eben gesagt habe, ans Netz gegangen ist und immer wieder dann auch mit seiner einhändigen Rückhand, die heute besser war als die von Stefanos Tsitsipas, immer wieder die Punkte gesucht hat. Und er hat zwischendurch, hat er mit seiner Rückhand da Fackeln geschlagen. Das war der absolute Wahnsinn. Aber das war, glaube ich, wirklich so ein bisschen, ich habe hier nichts zu verlieren. Ich spiele hier gegen einen, der an 5 gesetzt ist, der einer, der seit Jahren Top-10-Spieler ist. Ich kann hier genießen auf dem Platz 2, wo sowieso vielleicht nicht so viele Leute hinschauen. Und vielleicht hat so alles heute reingespielt bei Chris Eubanks.
Naja, und das dann eben kombiniert mit, ich habe mir jetzt nämlich gerade mal die Zahlen rausgesucht zu dem zweiten Satz, also kombiniert mit dem zweiten Satz, wo Tsitsipas am Ende hinterm Aufschlag 28 von 32 Punkten gewinnt und Eubanks gewinnt 32 von 44. Also da sieht man, wie hart Eubanks zu der Phase des Matches arbeiten musste, um dann diesen Satz für sich zu entscheiden, in dem Tsitsipas auch 4 Punkte vorne liegt. Und dann ja, wie du sagst, diese Fackeln von Eubanks, das war ja das Spektakuläre, hat einen sehr schnellen Arm. Das heißt, er kann den Ball wirklich beschleunigen, auch fast aus dem Nichts beschleunigen, auf der Vorhand und auf der Rückhand. Und da hat dann spannenderweise Tsitsipas nicht mehr wirklich ein Gegenmittel gefunden. Hätte ich auch nicht gedacht, dass er zum Ende nicht unbedingt wegknickt, aber er hat ja das Break, was Eubanks sich zu Beginn des 5. Satzes geholt hat, dann wieder eingeholt, nur um dann selber wieder ziemlich unkonzentriert den Aufschlag wegzugeben. Also da war ich schon überrascht, dass Tsitsipas, naja, sich nicht dem Schicksal ergeben hat, aber dann doch so klar der zweitbeste Spieler war im letzten Drittel des Matches.
Tsitsipas hat hier eine große Chance heute vertan.
Ja, vor allem, weil ich glaube, er hat eine gute Chance gegen Medvedev gehabt hier.
Hätte ich auch gedacht.
Auf dem Rasen. Aber man muss natürlich auch ehrlich sagen, ein weiterer Grund, warum Eubanks das neben den spektakulären Schlägen gewonnen hat, war, dass er dann irgendwann doch relativ häufig in die Rückhand reingegangen ist. Und Tsitsipas, gerade auch mit dem Aufschlag, und da hat Tsitsipas dann wieder Federn gelassen. Und wahrscheinlich hätte Medvedev das auch bis zu einem gewissen Niveau gekonnt, nur denke ich, die Explosivität von Tsitsipas hätte eigentlich ihn zum Favoriten in dem Match gegen Medvedev gemacht. Aber gut, da kann er jetzt noch ein bisschen länger über die Chance nachdenken.
Was für eine coole Geschichte ist Christopher Eubanks. Ich habe ihn vor ein paar Jahren gesehen. Ich glaube, da hat er bei den Australian Open, hat er gegen Philipp Kohlschreiber gespielt, hat da klar verloren. Und ich hatte gedacht, ja, das ist für den wird es nicht so ganz weit nach vorne gehen. Er selber hat ja College gespielt, hat irgendwann mal in so einer Podcast-Show hat er zu Francis Tiafoe gesagt, wisst ihr was, ich würde einmal gerne Viertelfinale bei US Open oder Wimbledon spielen. Wenn man sagt French Open Viertelfinale, ja, ganz cool. Wenn man sagt Australian Open Viertelfinale, ja, ganz cool. Aber US Open und Wimbledon, das sind die beiden Namen, die man auch in den USA kennt und die auch Nicht-Tennis-Fans kennen. Und da möchte ich gerne mal ins Viertelfinale. Jetzt ist er im Viertelfinale, ist wahrscheinlich bei den US Open sogar gesetzt, weil jetzt im Moment ist er in der Weltrangliste tagesaktuell so rund um die 31 und hat einen langen Weg hinter sich und hat ja auch den Grind hinter sich auf den amerikanischen Future- und Challenger Plätzen und dass er so jetzt belohnt wird mit 27, das ist schon eine sehr, sehr coole Geschichte.
Ja, und ist ja ein Kollege von dir, kommentiert auch beim Tennis-Channel.
Ja.
Wo wir mal sagen können, dass du am Wochenende die Tennis-Bundesliga kommentiert hast. Das hat er jetzt nicht gemacht, aber er ist ziemlich präsent und das bisschen, was ich mitbekommen habe, auch ein ziemlich guter Kommentator. Und ich glaube, in Form dessen ist eben auch der von dir angesprochene Podcast passiert, wo er dann unter anderem mit Francis Tiafoe gesprochen hat. Und das ist ein cooler, reflektierter Typ, der, glaube ich, viel Ahnung hat vom Tennis, der aber jetzt natürlich auch immer ein bisschen ungelenk ausgesehen hat und ich glaube, sich auch ein bisschen ungelenk gefühlt hat. Also das ist vielleicht der einzige Mensch, der noch dünnere Beine hat als ich und der, naja, eben so ein bisschen aussieht, als wenn er über den Platz starkst, der ziemlich klar definierte Stärken hat, aber ich weiß nicht, ob ihm immer bewusst war, wie er die einsetzen sollte. Und ich glaube, dass er auch eine ganz gute Chance in der nächsten Runde gegen Medvedev hat. Denn Medvedev mag es nicht unbedingt, wenn Spieler ans Netz kommen, wenn Spieler ihn unter Druck setzen. Ja, er, glaube ich, kriegt lieber so ein bisschen die Medium Power vom Gegner und kann den dann über Zeit sich selber zerlegen lassen. Und von daher, wenn Eubanks die Leistung nochmal bringt aus den Sätzen 4 und 5, dann glaube ich, ist er wirklich nicht chancenlos gegen Medvedev.
Chris Longlegs, glaube ich, wird er genannt von seinen Teamkollegen und von seinen Tenniskollegen. Er hat unglaublich lange Beine. Er ist sehr, sehr schmal. Also wirklich kein absoluter. Eigentlich wäre er so ein bisschen Basketballspieler. Er sieht so ein bisschen aus wie Victor Wembanyama dann auch von den Gliedmaßen, weil er sehr, sehr schlank ist. Er ist nicht so unbedingt muskulös. Ja, es ist sehr lustig. Also wie gesagt, die Geschichte rund um Christopher Eubanks ist super. Kann ich nichts anderes sagen. Er trifft auf Daniil Medvedev und da haben wir nochmal eine Geschichte mit einer Aufgabe. Jerzy Lehecka konnte nach seinem Husarenritt, den er geritten hat gegen Tommy Paul, konnte er nicht mehr zusetzen. Auch er hatte eine Rückenverletzung, wenn ich das richtig gesehen habe. Medvedev führte 6-4, 6-2. Auch zu diesem Match können wir nicht wirklich viel sagen.
Ja, also am Ende eine absolut absurde Statistik. Ich öffne es mir hier nochmal, denn Medvedev gewinnt 28 von 29 Punkten am ersten Aufschlag. Sieht man sehr selten und Lehecka schien relativ von Anfang an nicht im Vollbesitz seiner Kräfte zu sein. Mir war jetzt nicht ganz klar, was war die Aufgabe wegen den Zehen? Wahrscheinlich, ne?
Ja, ich glaube. Ja, ich habe gedacht erst Rücken, aber ich glaube, es waren dort dann die Zehen.
Ja, und er ist viel ans Netz gekommen. Er ist ja ein ziemlich kompletter Spieler. Aber ich weiß nicht, ob er jetzt genug Variabilität am Ende in seinem Spiel gehabt hätte, um Medvedev hier wirklich zu schlagen. Und was ja ganz interessant war, war hinter so, was Medvedev gesagt hat, dass man ja eben wirklich nie weiß, ob jemand seinen zweiten, dritten, vierten Wind nochmal findet auf dem Platz. Und deswegen hat er es konzentriert zu Ende gespielt. Da gibt es ja viele, die sich da mehr Sorgen machen auf dem Tennisplatz als Medvedev in dem Fall. Das fand ich mal einen interessanten Einblick in wirklich die Einstellung von jemand wie Medvedev.
Medvedev führte also mit zwei Sätzen und kam dann durch ins Viertelfinale. Ein Wort noch zu Jerzy Lehecka. Der Einfluss von Thomas Berdych, der zu seinem Coaching-Team jetzt gehört, ist aber schon offensichtlich, oder? Es ist wirklich ein ähnliches Spiel. Und wenn man die Augen ein bisschen schließt und nur das hört, dann denkt man sich, Mensch, vielleicht ist es ja Thomas Berdych.
Ja, und 10, 15 Zentimeter gefühlt kleiner und Brustkorb, vielleicht nur ein Drittel von dem von Berdych, aber du hast schon recht, man sieht den Einfluss und das ist ja so was im tschechischen Tennis, das sind ja häufig technisch sehr gut ausgebildete Spieler und Spielerinnen und das sieht man hier daneben auch.
Wir werden ein sehr, sehr junges Duell erleben im Viertelfinale und das ist das zwischen Carlos Alcaraz und Holger Rune und auch wenn uns die beiden jetzt noch seit anderthalb, zwei Jahren bekannt sind, sie haben noch nicht häufig gegeneinander gespielt. Deswegen wirkt das noch wie ein sehr frisches Matchup zwischen Alcaraz und Rune. Alcaraz hat heute gegen Matteo Berrettini gewonnen. 3-6, 6-3, 6-3, 6-3. Und Berrettini konnte nicht an die Leistung anknüpfen, die er gegen Alexander Zverev gebracht hat. Er hat eine okay Aufschlagquote gehabt, aber er bekam kaum freie Punkte. Alcaraz hat sehr gut retourniert. Dazu kam aber auch, dass Berrettini, hatte ich das Gefühl, immer so den einen halben Schritt zu spät am Ball war. Er musste ja dann auch wieder seine Rückhand umlaufen. Er bekam sehr weit und lange Returns auf die Rückhand und da kam er nicht rum. Und da hatte ich immer das Gefühl, ja, vielleicht ist dann doch so ein bisschen der Tank leer gewesen. Wie ist dein Gefühl da gewesen?
Ich glaube, viel lag daran, dass er hier quasi nicht statisches Match spielen musste. Also in den Runden davor konnte er genau sein Ding durchziehen und genau auf seine Stärken ausgerichtetes Tennis und auf seine Stärken ausgerichtetes Match spielen. Und das hat Alcaraz ihm hier heute genommen. Ich hatte das Gefühl, es war nie eine Phase dabei, vielleicht abseits vom ersten Satz, wo Berrettini sich wirklich eben entspannen konnte und naja, einfach mal locker drei, vier Spiele durchservieren konnte oder den Rhythmus auf dem Aufschlag setzen konnte, weil wie du schon sagtest, Alcaraz kriegt dann halt wirklich viele, viele Returns zurück und Alcaraz hat auch nicht so ein Problem im Slice, wie zum Beispiel Alexander Zverev das jetzt auf dem Rasen hatte und 71% erste Aufschläge rein, das ist okay für Berrettini, also für die allermeisten ist das sehr gut, für ihn ist es okay, wahrscheinlich hätte er ein bisschen mehr gebraucht, aber abseits des ersten Satzes hat Alcaraz ihn da dann auch ziemlich geknackt, weil Alcaraz eben wirklich ein guter Return oder wahrscheinlich ist er im Moment sogar der zweitbeste Return-Spieler auf der Tour, weil er in der Lage ist ja eben nicht nur eine Art von Return zurückzubringen, der kann tief spielen, der kann aber auch einfach mal das Tempo rausnehmen, der kann auch schon auf eine gewisse Art blocken, also das ist sehr beeindruckend und Berrettini, ja, hat sein Bestes gegeben, aber wir haben schon so häufig gesehen, gegen die absolute Spitze, also gegen die Djokovic, Nadals und jetzt eben auch Alcaraz ist dieser Welt, da reicht es am Ende dann eben doch nicht. Es reicht eher so gegen seine Kaliber oder sein Kaliber von Spieler.
Nikirios hat vorher gesagt, für ihn ist der Einzige, der Djokovic noch schlagen kann, Matteo Berrettini. Jetzt ist der auch raus. Gibt es noch jemanden, der ihn schlagen kann? Ich sehe keinen.
Ja, also Alcaraz kann es natürlich in der Theorie. Müssten wir gucken, wie das am Ende auf dem Rasen aussieht. Ich glaube, Medvedev kann es auch. Also Medvedev ist vielleicht im Moment das schwierigste Matchup für Djokovic. Zumindest auf dem Hardcourt, wie das am Ende hier auf dem Rasen aussieht, weiß man nicht. Aber den beiden würde ich das schon zutrauen, ihn zumindest in der Theorie schlagen zu können. Und spannend wäre ja auch, wenn wirklich Rune ins Finale käme. Das ist ja so ein bisschen ein Mini-Djokovic in den Anlagen, der ihn ja dann auch in Rom genervt hat. Ich glaube, in einem großen Finale würde Djokovic das schon noch gewinnen, aber ich glaube, gern würde er ihn dann jetzt nicht sehen.
Holger Rune hat heute in vier Sätzen gegen Grigor Dimitrov gewonnen. Und das war so ein Duell, wo er ja, so ein bisschen in zwei Sätzen von der Schippe gesprungen ist. Im zweiten und dritten Satz hatte Grigor Dimitrov seine Chancen. 3-6, 7-6, 7-6, 6-3. Im zweiten Satz gab es im Tiebreak eine Szene, ich glaube bei 6-6 war das, wo Holger Rune den Arm gehoben hat und eigentlich was challengen wollte, gesehen hat, dass er wohl weiterspielen soll und dann weiter gespielt hat, dann den Punkt bekommen hat, was der Schiedsrichter nicht gesehen hat. Wenn der Schiedsrichter es gesehen hätte, wäre es Behinderung gewesen des Gegners und dann hätte es der Punkt Dimitrov zugesprochen werden müssen, dann hätten wir vielleicht nochmal über ein anderes Match gesprochen. Ich möchte nicht sagen, dass dieser Punkt jetzt entscheidend war für das Match, aber es war schon eine derbe Situation zu dem Zeitpunkt.
Passt halt auch ehrlicherweise irgendwie ein bisschen zu Dimitrov, dass ihm das am Ende passiert. Also wenn wir jetzt drauf gucken, ich hatte das Gefühl, Rune ist sehr gut ins Match reingekommen. Dann hatten wir eine Phase, in der Dimitrov mit dem Slice extrem viel Kummer und Sorgen dem Rune bereitet hat. Und der hat dann ja auch mit, meine ich, 4-2 noch zusätzlich im zweiten Satz geführt, also 6-3, 4-2. Dann kommt Rune ran, dann beschreibst du ja die entscheidende Szene im Tiebreak des zweiten Satzes. Und eigentlich von diesem 6-3, 4-2 waren beide auf Augenhöhe bis Ende des dritten Satzes. Und da hat Dimitrov halt die entscheidenden Punkte verloren. Darunter war jetzt dieser von dir beschriebene unglückliche Punkt. Aber ehrlicherweise waren eben auch Punkte dabei, wo dann die Vorhand ins Ausgegangen ist. Oder wo Dimitrov eben in den entscheidenden Momenten ein bisschen angespannt, ein bisschen nervös war. Wo der Slice dann doch nicht so gut kam. Wo ein falscher Schritt drin war. Und das ist halt das Problem seiner Karriere. Dass er, ich glaube, technisch nicht die Möglichkeiten hat, wie andere wirklich Punkte aus dem Nichts zu beenden und deswegen in engen Momenten auf seine Athletik zurückfällt und seine Athletik dann aber kombiniert mit den schwachen Nerven manchmal doch dazu führt, dass er Punkte abgibt, die er nicht unbedingt abgeben muss.
Aber er sieht dabei gut aus.
Ja, ihm fallen auch die Haare aus.
Ja, das kreisrunde Haarsort. Das ist für jemanden wie mich, ist das ein sehr tröstlicher Anblick, den Gregor Dimitrov da im Moment bietet. Carlos Alcaraz gegen Holger Rune, Daniil Medvedev gegen Chris Eubanks. Und dann hatten wir heute noch eine Partie, die heute beendet worden ist. Das nämlich zwischen Novak Djokovic und Hubert Hurkacz. 7-6 ging es nach zwei Sätzen in die Nachtpause, nachdem die Nachbarn dann um 23 Uhr ihr Recht bekommen haben. Heute im dritten Satz war alles ausgeglichen bis zum 5-5. Dann machte Novak Djokovic ein einziges schwächeres Aufschlagspiel und dann kam das Break und der Satz für Hubert Hurkacz und jeder hat gedacht, Mensch, wenn der so weiter aufschlägt, wie jetzt in den ersten drei Sätzen, weil er hat im dritten Satz nahtlos an die Aufschlagsleistung von gestern angeknüpft, dann geht vielleicht noch was für Hubert Hurkacz. Aber diese Aufschlagsleistung ließ nach, beziehungsweise Novak Djokovic hat den Schläger häufiger an den Ball bekommen und ihm reichte ein Break am Ende, um 7-6, 7-6, 5-7, 6-4 zu gewinnen. Und ich möchte mir schon vorstellen, dass Hubert Hurkacz heute Nacht ein bisschen schlechter schläft, weil er nochmal an diese Chancen zurückdenkt, die er gestern Abend hatte während der ersten zwei Tiebreaks.
Ja, und die Leistung ist schlechter geworden. Also wenn wir allein auf die Quote gucken, 85% im dritten Satz, 58% im vierten Satz. Das ist ein massiver Unterschied. Mhm. Und er hat dann auch nicht mehr so viele Punkte hinterm ersten Aufschlag gewonnen, weil er, glaube ich, dann auch einfach ein bisschen unsicher geworden ist und es eben nicht mehr in diesem staccato-mäßigen, mit dieser staccato-mäßigen Konzentrationsleistung hinbekommen hat. Vielleicht eben auch, weil das extrem viel von ihm gefordert hat, diesen dritten Satz zu gewinnen. Aber die Ursünde, wenn man so will, die ist eben gestern passiert. Und wir hatten darüber gesprochen, der Tiebreak des ersten Satzes. Da hat Djokovic ihm die Fragen gestellt und Hurkacz konnte sie nicht beantworten. Der zweite Satz, das war, glaube ich, zum Ende unserer Aufnahme, der war enger. Da hat er jetzt ehrlicherweise auch nicht viel falsch gemacht. Das war ein klassischer Djokovic, wo Djokovic dann halt in Tiebreaks seine beste Leistung abruft. Aber am Ende war es so ein bisschen ein Match, was man erwarten konnte. Hurkacz bleibt durch seine Aufschläge dran, aber ihm fehlen die Mittel auf der Vorhand, ihm fehlen die Mittel beim Return, um Djokovic wirklich ins Schwitzen zu bekommen.
Die Ursünde hat Hubert Hurkacz gestern Apfel gegessen. Ja. Ja, also am Ende ist es ja so, dass Novak Djokovic dann doch noch immer irgendwie über diese fünf Sätze geschlagen werden muss. Und es gibt dann diese Situation, wo er den Ball reinbringt und der Gegner dann dazu aufgefordert wird, ja quasi den Punkt zu machen. Und diese Punkte hat Hurkacz nicht gemacht. Und das ist ja dann am Ende dann auch der Unterschied zwischen Djokovic und allen anderen. Dann der Djokovic spielt noch mal einmal den weiteren Ball, den der Gegner dann nicht zurückbringt. Es, wie auch immer er das nicht macht, ob es ein Unforced Error ist oder ob ein Overhitting ist oder ob es in den Schläger von Djokovic ist, das ist ja vielleicht dann auch ein Teil dieses Geheimnisses von Novak Djokovic.
Ja, und das Geheimnis hat ihn jetzt ja anscheinend, wenn ich es richtig gesehen habe, auch quasi durch ein Jahrzehnt ohne Niederlage auf dem Center Court getragen. Ne?
2013 die letzte Niederlage gegen Andy Murray damals.
Ja, Wahnsinn, ne? Ja. Also eine der klassischen Djokovic-Bilanzen. Ich glaube auch nicht, dass morgen oder im Halbfinale unbedingt eine Niederlage dazu kommen wird.
Er trifft jetzt auf Andrei Rublev morgen. Morgen Nachmittag geht es weiter mit diesen Doppeln oder mit diesen Doppel, mit diesen Matches. Morgen geht es weiter. Erst die beiden Frauen-Einzel, Iga Świątek und Elina Svitolina auf dem Center Court. Jessica Pegula gegen Markéta Vondrousova auf dem Court 1 und danach die Herren-Einzel Andrei Rublev gegen Novak Djokovic und Jannik Sinner gegen Roman Safiulin. Jannik Sinner, wir haben schon drüber gesprochen, er hat noch keinen einzigen Top-70-Gegner in diesem Turnier gehabt und das wird sich morgen auch nicht ändern. Das kann sich dann allerdings im Halbfinale ändern. Wir können noch mal gerade einen Blick aufs Herrendoppel werfen. Da haben heute Fabrice Martin und Andreas Mies verloren ihre zweite Runde. Sie haben in der zweiten Runde heute verloren gegen, ich muss jetzt noch mal gerade nachschauen, gegen Ariel Behar und Jan Pawlaczek. Und Ariel Behar hat heute wirklich extrem gut gespielt. Und Martin und Mies haben am Ende klar verloren mit 6-7 und 1-6. Dort sind wir im Achtelfinale. Morgen sind Kevin Kravitz und Tim Pütz wieder dran gegen Santiago González und Edouard Roger Vosselin, die an 5 gesetzten. Ansonsten das Doppeldraw bei den Herren, das sieht noch sehr, sehr intakt auf. Kolowskapski sind noch dabei, Mektic Pavic sind dabei, Melo Pierce sind dabei, Bopana Ebten, Kravitz, Pütz, Murray, Venus, Nies, Zielinski. Außer Dodik Krajicek und Joe Salisbury und Rajiv Ram sind da eigentlich fast noch alle dabei.
Genau, ich wollte auch gerade Dodik Krajicek ansprechen. Und wir können ja auch nochmal erwähnen, dass es ja eine Änderung in diesem Jahr gibt. Kein Best of Five mehr im Herrendoppel, sondern Best of Three. Ändert natürlich auch einiges, tut dem Turnier aber, glaube ich, auch insgesamt gut, dass wir zu dieser Änderung gekommen sind und wäre auch nicht überrascht, wenn wir in den nächsten Jahren vielleicht noch den einen oder anderen großen Namen hier dann wieder spielen sehen, der dann weiß, dass er nicht auch noch im Doppel Best of Five gehen muss.
Ein Wort noch zum Mixed. Kevin Kravitz und Zhu Zuoyang haben heute gegen Matt Ebten und Alan Perez einen absoluten Heartbreaker verloren. 7-6 hatten sie den ersten gewonnen, 12-10 im Tiebreak, dann 4-6 im zweiten Satz. Und dort gibt es keinen Match-Tiebreak im dritten Satz in Wimbledon im Mixed. Den Satz haben sie mit 6-7 verloren, im Match-Tiebreak dann mit 9-11. Sie hatten mit 9-7 geführt, 2 Matchbälle in der zweiten Runde ausgeschieden. Das findet jetzt ohne deutsche Beteiligung statt, das Mixed. Und dort ist man auch schon im Viertelfinale. Und dort werden wir natürlich in den nächsten Wochen, nächsten Tagen dann auch noch drüber sprechen. Heute bin ich nicht ganz so in der Tagesform. Das war es mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge. Wenn euch das gefallen hat, trotz meiner Wortfindungsschwierigkeiten, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns auf Twitter und auf Instagram. Und wenn ihr uns auch noch finanziell unterstützen wollt, weil dies ist ein Podcast von 2 Freiberuflern, dann freuen wir uns darüber. In den Shownotes sind alle Informationen hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.